Die Aufnahme, dann ist alles drauf.
Ja, genau. Vielen Dank. Ich bin David vom Fachschaftsrat. Wir haben ein paar kleine Ankündigungen. Zunächst mal unser Spieleabend. Wir haben wieder einen neuen Spieleabend geplant. Leider ist es aktuell noch ein bisschen schwierig, da einen passenden Raumplanung zu finden. Deswegen können wir den Termin bislang nur vorläufig sagen. Der Termin ist jetzt aktuell der 6. November. Wie gesagt, noch vorläufig, weil wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir die Räume kriegen. Falls es sich noch ändert, werden wir das nochmal klar bekannt geben. Ich schicke auch nochmal eine Ankündigung, die Frau Waldecker reinstellt. Das heißt, da wird es dann auch nochmal drinstehen. Wenn die rauskommt, dann sollte es fest sein. Dann noch, wir machen wieder dieses Jahr Preis für gute Lehre. Da könnt ihr dann abstimmen. Das wird auch verlinkt sein in der Ankündigung. Und ansonsten findet ihr es auch auf Instagram und den Plakaten hier. Und dann noch eine Bitte in eigener Angelegenheit des Fachschaftsrats. Wir haben sehr wenig Mitglieder, beziehungsweise sehr viele Mitglieder, die dieses Jahr gehen. Wenn das aktuell so aussieht, wie es aussieht, werden wir in den kommenden Jahren die Aktivitäten wie Spieleabende oder so in dieser Form nicht mehr machen können. Das heißt, wir suchen dringend Helfer und auch Leute, die sich vorstellen können, aktiv Mitglieder zu werden. Ihr könnt da gerne auf uns zukommen, uns Mail schreiben. Unsere Mailadresse ist...
mit in die Student-IP-Ankündigung.
Ja, kommt auch mit in die Student-IP-Ankündigung. Ihr könnt auch in unsere, unsere Meetings kommen. Wir treffen uns immer montags 18 Uhr.
Und genau. Die sind wirklich nett, ich war da auch schon.
Genau, wir sind nett, wir sind auch professionell gecoacht worden, gut als Team zu fungieren. Genau.
Ja? Waren das alle Ansagen?
Ja, das war's.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und danke, dass es kurz und knackig war, denn das ist die schnelle Vorlesung. Hier können wir nicht trödeln. Also das heißt, dass wir nicht so viel Quatsch machen wie sonst. Heißt nicht, dass wir gar keinen Quatsch machen, aber weniger. Und insgesamt müssen wir so ein bisschen auf Tempo gucken. Das heißt, hauptsächlich ich muss auf Tempo gucken. Aber es gibt Fragestunden, Workshops. Heute habe ich auch am Ende Zeit. Wir können alles an Fragen klären, was jetzt am Anfang schon so aufgelaufen ist. Und im Sinne von... nicht weiter trödeln, legen wir los, oder? Wer hatte noch nie eine Vorlesung bei mir? Ich glaube, ich sehe wirklich nur bekannte Gesichter. Ja, okay. Also war zwei aber schon am Montag immerhin, ja? Okay, also fast. Gut, alle Fragen sind willkommen. Wenn ich Fragen stelle, sind die eigentlich nie rhetorisch gemeint, sondern ich meine wirklich immer ernst, dass man mir antworten soll. Und wenn man hier Fehler macht in der Öffentlichkeit, ist das super. Weil wir nämlich dann alle was daraus lernen. Und ich ermutige alle, viel mit mir zu sprechen, weil es am Ende eine mündliche Prüfung gibt. Und je mehr sie üben, über die Sachen zu reden, desto besser. Und je mehr Fehler sie jetzt machen und nicht in der Prüfung, desto besser. In diesem Sinne fangen wir an, auf die Themen der Vorlesung zu gucken. Hier ist so eine kurze inhaltliche Übersicht. Die stand aber auch schon im Infoblatt. Insofern haben Sie die bestimmt alle schon gesehen. Ich habe vergessen, das Buch mitzubringen, das halte ich sonst an dieser Stelle immer hoch. Wer kennt das Buch? Hat schon mal reingeguckt, reingehört, irgendwie gesehen, dass es existiert? Okay, es ist die einzige meiner Vorlesungen, zu der es ein Buch gibt. Plus Hörbuch, plus sonst was. Dann möchte ich noch sagen, dass Jean-Luc natürlich wieder mit dabei ist, aber da das jetzt ja keine erste Vorlesung ist, ist er vielleicht nicht die ganze Zeit dabei. Wenn er nämlich merkt, dass er gar keine Fragen kriegt, dann bleibt er zu Hause. Und ich weiß, wir kennen uns jetzt und ich weiß, viele von Ihnen trauen sich einfach, jetzt alle Fragen direkt zu stellen und brauchen Jean-Luc gar nicht. Aber es könnte ja sein, dass Sie denken, hey, wer weiß, wofür es gut ist. Ich würde mich freuen, wenn Jean-Luc dabei bleiben würde. Und dann müssen Sie halt am Anfang ihm ab und zu Fragen geben oder mir zukommen lassen per Notiz irgendwie. Ich möchte bitte, dass Jean-Luc dabei bleibt. Dann kommt er jede Woche mit. Kein Problem. Ansonsten ist alles wie immer. Wir sind hier zusammen. Ich habe das Kurzskript, wir haben die Tafel, ich beantworte alle Fragen, es gibt die Übungsserien, bla bla bla. Heute am Ende bin ich auch noch ganz lange da und kann Fragen beantworten. Und wenn Sie extra Wünsche haben, einfach Bescheid sagen, dann mache ich wieder Podcast-Folgen und so. No, wie immer, Sie kennen es ja, fast alle schon. Sehr gut. Dann steigen wir ein mit ein bisschen Wiederholung. Ich gehe davon aus, dass alle, die hier sitzen, wissen, was eine Gruppe ist. Wenn wir es schon mal gesehen haben, vielleicht sogar mit meiner Notation. Eine Gruppe ist ein Paar, eine Menge und eine Verknüpfung und es müssen gewisse Eigenschaften gelten. Und in der 0. Übungsserie wiederholen wir nochmal, ob Sie wirklich mit den Begriffen umgehen können, ob Sie die ganze Notation sauber anwenden können und so weiter. Wenn wir nur mit einer Gruppe arbeiten und da jetzt nicht mehrere rumlaufen mit mehreren Verknüpfungen, lassen wir das Verknüpfungszeichen häufig weg. Die Gruppe heißt abelisch oder auch kommutativ, wenn das Kommutativgesetz gilt. Daraus können wir jetzt, jedenfalls wenn wir mir einen gewissen didaktischen Hintergrund unterstellen, schlussfolgern, dass, wenn das eine extra Definition ist, dass dann Gruppen normalerweise nicht kommutativ sind oder im Allgemeinen nicht kommutativ, sondern dass es wirklich was Besonderes ist. Aber alle, die meine Linie Algebra gehört haben, wissen natürlich, dass es nicht abelsche Gruppen gibt, zum Beispiel die symmetrischen Gruppen, sobald sie groß genug sind, und das wiederholen wir später. Dann Untergruppen. Eine Untergruppe ist einfach eine Teilmenge, die selber eine Gruppe ist, wenn man die Verknüpfung darauf einschränkt. Und glücklicherweise muss man da nicht alle Axiome nachrechnen, sondern wir haben so ein Untergruppenkriterium gesehen in der linearen Algebra. Das kommt gleich auch nochmal als Wiederholung. Und für das folgende Lemma brauchen wir einfach nur das G mit Verknüpfungszeichen Punkt. Eine Gruppe ist. Dieses Lemma existiert, damit wir uns einmal kurz erinnern, dass wir schon sehr viel über Gruppen wissen. Und dass wir das ordentlich zitieren können, dass wir nicht jedes Mal sagen müssen, haben wir bei Frau Waldeck in der linearen Algebra gesehen, sondern dass wir einfach zitieren können hier am Anfang der Vorlesung, Lemma 1.1, da steht ganz viel Sinnvolles drin. Zum Beispiel steht da drin, dass das neutrale Element einer Gruppe eindeutig bestimmt ist, dann kriegt es einen Namen, nämlich 1 mit dem Namen der Gruppe dran, bis auf wenige Ausnahmen. Inverse Elemente sind eindeutig bestimmt. Die haben auch eine Standardbezeichnung und falls wir mal über eine sehr spezielle Gruppe sprechen, wo wir Inverse anders bezeichnen, dann reden wir drüber. Dann wissen wir, dass wenn man mit dem neutralen Element verknüpft, dass dann egal ist, ob man das von rechts oder von links macht. Wenn man ein Element hat und mit seinem Inversen verknüpft, ist egal, ob man das von rechts oder von links macht. Alle Sachen, die wir in der linearen Algebra gezeigt haben. Genauso wie die Kürzungsregeln, die Hemd-Jacke-Regel und das Untergruppenkriterium. Und dann haben wir uns auch noch überlegt, dass Durchschnitte von beliebig vielen Untergruppen auch wieder Untergruppen sind. Das war ungefähr das, was wir in der linearen Algebra an Grundlagen gemacht haben. Und dann haben wir uns noch Homomorphismen angeguckt, bis hin zum Homomorphiesatz für Gruppen. Da gucken wir gleich auch nochmal kurz drauf. Aber ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ich extra zum Wiederholen oder zum sich vertraut machen mit meiner Notation, falls man noch nicht bei mir war, dass ich extra deshalb einen Auszug aus meinem Lina-Skript für Sie ins Tutor-App gestellt habe. Unter Dateien finden Sie das. Da ist dieser ganze Gruppenkram und wenn Sie da irgendwie Fragen haben, nochmal Beweise sehen wollen oder so, dann sagen Sie Bescheid, sagen Sie es Jean-Luc oder mir und dann gibt es natürlich den Rundum-Service, den Sie kennen. Haben Sie bisher schon irgendwelche Fragen? Brauchen Sie irgendwo nochmal einen Denkanstoß, ein Beispiel? Okay, es geht sonst wirklich sofort weiter. Also, das, ne, heute ist. Wir können nicht trödeln. Dann, wie angekündigt, Gruppenhomomorphismen. In der linearen Algebra haben wir ständig die Homomorphie-Eigenschaft verwendet und meistens für Vektorraumhomomorphismen. Aber das Prinzip eines Homomorphismus ist in der Algebra allgegenwärtig. Immer dann, wenn wir eine algebraische Struktur haben, dann ist es sinnvoll, über Homomorphismen zu sprechen, also über strukturerhaltende Abbildungen. Und je nachdem, was da für eine Struktur rumläuft, wird die halt erhalten. Sprich, bei einer Gruppe die Gruppenstruktur, bei einem Vektorraum die Vektorraumstruktur. Später sehen wir Ringe, da ist dann die Ringstruktur. Und die Gruppen stehen da quasi am Anfang, weil wir da nur eine Menge haben mit einer Verknüpfung und nur ziemlich wenig Eigenschaften, die man da nachweisen muss. Dementsprechend taucht das, was man für einen Gruppenhomomorphismus braucht, dann später bei anderen Homomorphismen häufig so als Teilbedingung mit auf. Hier habe ich also ausnahmsweise wieder zwei verschiedene Verknüpfungszeichen, nämlich Kringel für die Gruppe G und Puller für die Gruppe H. Und jetzt habe ich eine Abbildung Alpha, die von G nach H abbildet. Und diese Abbildung heißt Gruppenhomomorphismus genau dann, wenn die sogenannte Homomorphie-Eigenschaft gilt, die Sie alle auswendig können, ich weiß. Es ist egal, ob ich zuerst A und B in der Gruppe G verkringle und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann in der Gruppe H verkullere. Die Homomorphie-Eigenschaft. Ja, dann haben wir unsere Notation für Bilder. Das ist jetzt für ein, zwei Menschen vielleicht ungewohnt, aber alle, die mal Melina gehört haben, kennen das natürlich. Wir schreiben die Abbildung oben rechts an die Elemente dran, wenn wir abbilden wollen. So bezeichnen wir Bilder. Wir lesen Hintereinandersführungen von Abbildungen von links nach rechts, bis auf extrem wenige Ausnahmen. Wenn Sie sich erinnern, wie oft das in der Dina vorkam, dass das mal anders war, ich sag mal Determinante, Raum, sowas, ne? Ganz selten. Und so wird das in dieser Vorlesung auch sein. Es gibt ganz selten Abweichungen davon. Da gibt es dann irgendwelche historischen, sinnvollen Gründe, warum ich das da so mache. Ja, dann haben wir das Bild, wir haben den Kern. Der Kern ist auch das, was er schon immer war, nämlich die Menge aller Elemente im Startbereich, die auf das neutrale Element im Zielbereich abgebildet werden. Und ein Beispiel, einer der Gründe, warum wir so ein Konzept wie Normalteiler einführen, ist, dass Kerne von Gruppenhomomorphismen Normalteiler sind, also Untergruppen mit einer besonderen zusätzlichen Eigenschaft, die ich hier nochmal aufgeschrieben habe. Ein Normalteiler N einer Gruppe G erkennt man daran, dass für alle Elemente A aus dem Normalteiler gilt, egal welches Gruppenelement ich mir schnappe, wenn ich G hoch minus 1 mal A mal G ausrechne in der Gruppe, dann lande ich wieder im Normalteiler N. Das ist also eine Abgeschlossenheitseigenschaft, die stärker ist, als einfach nur unter der Gruppenverknüpfung abgeschlossen zu sein. Und woher das kommt, sehen wir in dieser Vorlesung nicht. Die in der Algebra 2 sitzen, die sehen, woher das kommt und was da an Gruppentheorie dahinter steckt, warum das ein interessantes Konzept ist. Ja, und wenn man Normalteiler hat, dann hat man Faktorgruppen. In der linearen Algebra haben wir auch das ausführlich hergeleitet und haben sehr allgemein gezeigt, wie man da sinnvoll eine Gruppenstruktur bekommt und warum man überhaupt sich Gedanken machen muss darüber, ob das, was man denkt, was eine Verknüpfung ist, auch wirklich eine Verknüpfung ist, auf der Struktur, die später unsere Faktorgruppe wird. Und später haben wir das dann vergessen, denn in der linearen Algebra haben wir dann ja fast nur noch mit Vektorräumen gearbeitet. Da sind alle Untergruppen automatisch Normalteiler, weil wir bei der Gruppenstruktur eine abelsche Gruppe haben. Das heißt, da war dieses Konzept nicht mehr wichtig und wir hatten immer Faktorräume und alles war immer automatisch wohldefiniert, bla bla bla. Das ist, wenn man Gruppentheorie macht und eben gucken muss, ob irgendwas ein Normalteiler ist, dann ist das, muss man da mehr mitdenken. Vielleicht. Ja, und das sind über Faktorgruppen. In der Faktorgruppe rechne ich, indem ich mit den Repräsentanten rechne. Das spielt hier irgendwo ab und zu mal eine Rolle in dieser Vorlesung, weil ich nämlich manchmal, zum Beispiel wenn wir in Ringen arbeiten oder so, oder in schweren Körpern, dann werde ich manchmal sagen, ja, hier müssen wir diese ganzen Eigenschaften nachrechnen, aber hey, fast alle davon müssen wir gar nicht nachrechnen, weil da nämlich Gruppen sind und für Gruppen wissen wir schon, und dann werde ich mich sehr freuen und Sie sich vielleicht auch. Und dann erinnern wir uns daran, dass wir Dinge für Gruppen schon wissen und nicht nochmal nachrechnen müssen. Und deswegen erinnern wir uns jetzt einmal gemeinsam daran, was wir über Gruppen schon alles so wissen. Zum Beispiel kennen wir schon den Homomorphiesatz für Gruppen. Auch den haben wir in der linearen Algebra gesehen und bewiesen. Ich habe jetzt zwei Gruppen G und H, wo ich diesmal die Verknüpfungszeichen vereinfacht habe. Ich habe in beiden Fällen einfach so einen Multiplikationspunkt, habe einen Gruppenhomomorphismus Phi, der Kern wird mit K bezeichnet. Und dann haben wir uns überlegt, dass es einen Isomorphismus gibt von der Faktorgruppe G modulo K auf das Bild des Homomorphismus. Das Bild des Homomorphismus ist, wie man sehen kann, eine Untergruppe von H. Das heißt, wir sehen jetzt innerhalb von G eine Struktur, diese Faktorgruppe nämlich, G modulo K, die als Gruppe strukturgleich ist zum Bild des Homomorphismus Phi. Das kann man jetzt auch noch anders formulieren und so werden wir das manchmal benutzen. Wenn ich einen Homomorphismus habe, einen Gruppenhomomorphismus, dann finde ich eine Faktorgruppe in der Startgruppe, von der es in der Zielgruppe eine Kopie gibt. So kann man sich das vorstellen. Da finden wir eine Kopie, das heißt, dass wir auch ein bisschen Informationen aus der Startgruppe in die Zielgruppe rüberschieben können. Oder umgekehrt, je nachdem, was gerade nützlicher ist. Ja. Braucht da jemand was? Noch mal ein Beispiel zur Erinnerung oder irgendwas zur Klärung, ist irgendwo Notationen verschütt gegangen. Ne, dass wir nicht trödeln sollten, heißt ja nicht, dass wir die ganze Zeit hetzen müssen. Wir können ruhig zwischendurch mal Fragen klären oder Beispiele angucken. Brauchen Sie irgendwas? Erinnern Sie sich wirklich noch so gut? Ja.
Ein Beispiel für eine Faktorgruppe?
Beispiel für eine Faktorgruppe, na klar. Moment, irgendwo ist hier ein Tafelknopf. Ich glaube da, ja. Okay, wir gucken die Gruppe Z mit Plus an. Die Gruppe kennen wir, ne? Neutrales Element. Welches neutrale Element hat die Gruppe Z mit Plus? Ja.
Null.
Genau. Wie sieht Inverse aus?
Ja. Das
Negative, genau. Ich wechsle das Vorzeichen. Okay, wunderschöne Gruppe. Und jetzt nehme ich mir eine Untergruppe davon. Achso, diese Gruppe ist kommutativ. Das heißt, alle Untergruppen sind Normalteiler. Das heißt, ich schnappe mir irgendeine Untergruppe und dann kann ich mir die Faktorgruppe ansehen. Und als Untergruppe nehme ich jetzt 7 mal Z. 7 mal Z ist die Menge aller Vielfachen von 7, aller ganzzahligen Vielfachen. Und das ist eine Untergruppe. Das können Sie sich zum Beispiel selber als kleine Übungsaufgabe mit dem Untergruppenkriterium überlegen. Und wenn Sie da irgendwo in Probleme reinlaufen, dann sagen Sie es schon. Dann rechne ich Ihnen das nochmal alles vor.
Übrigens können wir auch gerade wieder Verknüpfungszeichen weglassen. Wenn wir einmal geklärt haben, was die Gruppe ist, dann ist es einfach okay zu sagen, das ist eine Untergruppe, ich muss dann nicht jedes Mal das Plus noch mitschleppen. Gut, jetzt ist das ein Normalteiler, weil die Ursprungsgruppe verarbeitet ist, also kann ich mir die Faktorgruppe angucken. Z Modulus 7 mal Z.
Das war gewünscht, ne? Bist du in der Faktorgruppe rechnen? Okay. Dann schlage ich vor, dass wir erstmal alle Elemente von dieser Faktorgruppe hinschreiben, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, worüber wir da reden. Wie sehen die Leute in dieser Gruppe aus? Da haben wir.
Alle 7a für, also 7 mal a, für die gilt das. Obwohl, nee, alle a, für welche gilt das a durch 7 in z.
Das wären dann nur die Elemente in 7 mal z. Aber 7 mal z ist selber nur ein Element der Faktorgruppe. Das heißt, wir sind jetzt auf der falschen Ebene. Wir sind auf der Elementebene. Wir müssen aber auf dieser Restklassenebene sein. Sie haben es geschrieben, was da drin liegt. Ja, sehen Sie? Sehen Sie den Denkfehler? Sehr gut. Danke, dass Sie den Fehler öffentlich gemacht haben.
Ja. Wenn wir so ein Z, also 7Z, 7Z plus 1, 7Z plus 2,
Moment, so. Meinen Sie das? Ja. Also die Menge aller durch 7 Teiler an Zahlen, wo wir gleich noch einmal zuzählen, das meinen Sie? Okay. Und dann weiter, 2, 3, Okay, dann sagen Sie mir, wo ich aufhöre.
Entweder bei 7 aufhören oder bei 6 aufhören, wenn wir die ohne plus 1 oder irgendwas hinzufügen.
Dann hätten wir hier vorne mit 7 mal Z anfangen müssen, quasi plus 0. Das war die Menge, auf die Sie hinaus wollten. Aber so, wenn wir mit plus 1 anfangen, dann schlage ich vor, dass wir am Ende plus 0 hinschreiben und dass wir dann uns merken, da hätten wir jetzt plus 7 geschrieben, aber wir sehen, dass man den angenehmeren Vertreter nur ganz schreiben kann. Plus 0 kann ich weglassen, aber ich sehe, dass ich hier insgesamt 7 Möglichkeiten habe, so einen Rest hinzuschreiben. Wenn ich jetzt andere Zahlen benutze, dann erwische ich zwar einen anderen Rest, aber die gleiche Menge an Zahlen, zum Beispiel könnte ich anstelle von 7 mal z plus 5 auch hinschreiben 7 mal z plus in Klammern minus 2. Anderer Vertreter, selbe Menge. Und es gibt, man könnte jetzt ein standard Repräsentantensystem definieren. Wir machen später sowas auch in dieser Vorlesung, wenn wir über Kongruenz und sowas reden. Aber es gibt keins, sozusagen, wo alle sich einig sind, dass das eine schönste ist. Sondern es gibt durchaus unterschiedliche Gründe, mal das eine, mal das andere schöner zu finden. Also Vorsicht, auch wenn Sie sowas sagen wie, ja, das ist halt der Rest beim Klein durch 7, was ist der Rest? Ist es dann die 5 oder ist es die minus 2? Muss man einmal klären, was man da meint. Also Vorsicht mit den Bezeichnungen. Wir sehen aber, dass es auf jeden Fall 7 verschiedene Mengen sind. Diese 7 verschiedenen Mengen, alle miteinander vereinigt, ergeben jetzt wieder die Menge der ganzen Zahlen. Das ist auch der Witz, das ist immer so. Wenn ich so eine Faktorgruppe habe und wenn ich die Elemente der Faktorgruppe hinschreibe und dann als Menge die Vereinigung bilde, kriege ich die ganze Gruppe. Das stimmt immer. Und wie rechne ich jetzt mit den Leuten? Ja?
Das 7z rausziehen und dann die. Repräsentanten dran addieren und dann eben schauen, was rauskommt.
Ja. Zum Beispiel können wir machen: 7z plus 4 plus 7z plus 5. Was kommt da raus? Wer rechnet das für mich aus?
7z plus 9 ist das gleiche wie 7z plus 2.
Richtig, dankeschön. Genau so ist es. Wir rechnen, indem wir mit den Repräsentanten rechnen. Und hier kann man gleich sehen, dass es alles wohl definiert ist. Wie gesagt, wenn man es allgemein in Gruppen macht und mit Normalteilern, dann muss man sich erstmal klar machen, dass diese Arten Verknüpfung zu definieren sind. Ja.
Das soll nicht das gleiche sein, oder? Ich werde jetzt Zeichen in keinem Gegner.
Das ist ein Gleiche, das ist auch ein Gleiche. Die sind nur sehr klar beieinander. Ich werde Ihnen mal kurz ein bisschen räumlich trennen.
Okay.
Ja? Vielen Dank, jetzt haben Sie wunderbar demonstriert, dass Sie sich alle sofort beschweren sollen, wenn Sie das nicht lesen können. Ne? Vor allem hinten. Aber wie Sie sehen, ist das nicht auf Ihre Tragweite zu beschränken. Manchmal schnell ich lesen. Ja?
Das war Boxen, oder?
Ja, das war Boxen.
Sehen Sie, der Nachteil mit den fortgeschrittenen Vorlesungen ist, dass ich dann nicht mehr mir ständig neue Verknüpfungszeichen ausdenke, weil sie ja dann fortgeschritten sind. Und das heißt, ich habe nicht mehr so viel Spaß mit Boxen und Kullern und überhaupt. Gut, machen wir weiter, oder? Ich habe jetzt keine anderen Fragen gesehen. Hat Ihnen das weitergeholfen? Super, wenn Sie mehr brauchen, sagen Sie es schon. Glück.
Oh, ja. NX und NY meinen dann oben immer das elementweise Produkt, oder? Also immer, man rechnet das jedes Element der Menge mit dem Resultat, den man da tun nimmt, aus, oder?
Ich glaube, ich habe nicht verstanden, wo Sie sind. Wo sind Sie?
Bei der Definition
durch
NX mal in Y, da ist ja. Das NX mal immer jedes Element mit X kodifiziert, oder?
Genau, n mal x ist die Menge aller klein a mal x, wobei a aus n kommt. Und in der Gruppe ist es immer definiert, das heißt, ich habe eine Menge von Elementen aus der Gruppe. Genau. Ja, vielen Dank. Dann sind wir tatsächlich mit der Wiederholung fertig. Und bei Kapitel 2, wir beginnen natürlich nochmal ein bisschen Wiederholung, aber jetzt kommt potenziell was Neues. Kapitel 2 ist das erste, wo wir Dinge sehen, die Sie vielleicht in der linearen Algebra noch nicht gesehen haben. Also sind wir hoffentlich sehr gespannt. Als erstes wiederholen wir, was ein Ring ist. Ringe sind jetzt keine Tupel mehr mit einer Menge und einer Verknüpfung, sondern es sind Tripel mit einer Menge und zwei Verknüpfungen. Und ganz oft heißen die Plus und Mal. Dann sagen wir auch ganz oft Ringaddition und Ringmultiplikation. Und die zu trennen und sich irgendwie zu überlegen, in welcher Reihenfolge man die hinschreibt, ist durchaus wichtig, weil die Strukturen sich unterschiedlich verhalten. Wir haben da zwar zweimal eine Menge mit Verknüpfungen, aber die verhalten sich unterschiedlich. Die eine Verknüpfung ist häufig sehr viel mächtiger als die andere, sehr viel stärker, da gelten stärkere Eigenschaften. Okay, ich brauche für die erste Verknüpfung, die ich jetzt Plus nenne, dass da eine Gruppe rauskommt, und zwar sogar eine abelsche Gruppe. Insbesondere steht da nirgends nochmal extra, dass R mit Plus eine Menge mit Verknüpfung ist, denn das steckt ja bei R1, bei der Gruppeneigenschaft, schon mit drin. Ne? G1. Okay, das heißt, in R1 stecken die vier Gruppenaxiome plus das Kommutativgesetz. Bitte dran denken, falls Sie irgendjemand mal zufällig fragen sollte, ob irgendwas ein Ring ist. Oder, falls Sie entscheiden sollen und falls Sie denken, es ist kein Ring und nach dem Gegenbeispiel suchen, dann reicht natürlich bei einer dieser kleinen Eigenschaften, wenn die nicht stimmt. Dann haben wir R2. Für die sogenannte Ringmultiplikation müssen wir erstmal fordern, dass wir überhaupt eine Menge mit Verknüpfung haben. Und jetzt kommt, für Plus haben wir das Assoziativgesetz schon, das steht in R1. Für Mal müssen wir es fordern, wenn wir es haben wollen. Und ja, wir möchten das haben für Ringe. Und dann kommt R4 und R4 ist das Axiom, was die beiden Verknüpfungen miteinander verbindet. Das sind die beiden Distributivgesetze. Und da stehen deshalb zwei, weil es bei der Multiplikation sein könnte, dass es auf die Reihenfolge ankommt. Und wenn es auf die Reihenfolge ankommt, dann ist eben nicht egal, ob man ein Produkt hat, wo die Summe auf der rechten Seite steht oder ob man ein Produkt hat, wo die Summe auf der linken Seite steht. Dementsprechend brauchen wir zwei Distributivgesetze. Und wenn wir damit rumrechnen, dann beziehe ich mich häufig auf das Distributivgesetz oder die beiden Distributivgesetze, aber ich rede häufig über sowas wie Ausklammern oder Zusammenfassen, so wie Sie das vielleicht auch aus der Schule kennen. Tatsächlich ist ein geeigneter Untertitel für die Vorlesung Algebra 1 Rechenregeln aus der Schule und warum sie meistens nicht gelten. Das heißt, das, was wir in der Schule sehen, ist eigentlich was Besonderes und nicht die Regel. Und als Untertitel für den zweiten Teil könnte man nehmen, Probleme, die man allen Menschen in der Straßenbahn stellen kann, aber für die man fortgeschrittene Mathematik braucht, um sie zu lösen. Ja, das ist ein guter Untertitel für diese Vorlesung. Sie sehen schon, dass wir jetzt für die additive Struktur alles draufwerfen können, was wir über Gruppen wissen. Insbesondere haben wir ein eindeutig bestimmtes neutrales Element, das heißt 0. Manchmal haben wir für die Multiplikation auch ein neutrales Element. Da fordern wir das anders, also da sagen wir dann nicht, wir haben ein neutrales Element für die Multiplikation, weil wir da keine Gruppenstruktur haben und deswegen erstmal nicht klar ist, was damit gemeint ist bei der Multiplikation. Aber man kann das ja zu Fuß definieren, indem man einfach sagt, wir nennen ein Element neutral für die Multiplikation genau dann, wenn es sich neutral verhält, und zwar egal aus welcher Richtung ich das mit Elementen aus dem Ring multipliziere. So ein Element nennt man dann 1, 1 Element des Rings, und wenn es sowas gibt, ist es eindeutig bestimmt, das ist eine Übungsaufgabe, ich glaube in der nächsten Serie. Irgendwo habe ich das heute in eine Serie geschrieben, ich habe verdrängt wo. Und
Wenn wir das haben, das eindeutig bestimmt ist, dann nennen wir das, wie gesagt, 1 Element des Rings, 1 mit R unten dran, genau wie 0 mit R unten dran. In kommutativen Ringen ist es einfach zu zeigen, dass wenn es das gibt, dass es dann nur 1 gibt. Aber es gibt auch Ringe ohne 1. Und es gibt Ringe mit 1 und da drin Teilstrukturen ohne 1 oder mit einer anderen 1. Also Vorsicht, Ringe sind seltsam, 1 Elemente sind auch seltsam. So, dann habe ich gerade schon gesagt, dass es was Besonderes ist, wenn man für die Multiplikation das Kommutativgesetz hat, genauso wie das bei Gruppen was Besonderes ist. Und dementsprechend sagen wir bei einem Ring nur dann, dass er kommutativ ist, wenn wir das Kommutativgesetz für die Multiplikation haben. Bei der Addition haben wir es immer, das gehört zu den Ringaxiomen. Da also auch bitte mitdenken, die beiden Verknüpfungen verhalten sich unterschiedlich. Für die eine fordern wir automatisch von Anfang an sehr viel, das steht alles in der 1, und für die Multiplikation fordern wir erstmal wenig und dann kommt möglicherweise noch was extra drauf. In dieser Vorlesung werden wir sehr viel mit Ringen arbeiten, die kommutativ sind und ein 1-Element haben und die teilweise sogar noch mehr können. Aber ich werde Sie immer wieder herausfordern, sich Beispiele zu überlegen für Ringe, die so ein bisschen komisch sind, wo sich Dinge unerwartet verhalten. Ich sag mal, wo man zum Beispiel 2 Elemente nimmt, die nicht 0 sind, aber das Produkt ist 0. Also ganz seltsame Sachen, die Sie in der Schule nicht gesehen haben. Wahrscheinlich. Okay, ich habe schon gesagt, dass in kommutativen Ringen mit 1 das 1 Element eindeutig bestimmt ist. Zeige ich jetzt nicht, weil es eine Übungsaufgabe wird. Aber ich möchte noch einen Spezialfall von Ringen erwähnen, den wir auch schon kennen aus der linearen Algebra, weil wir da ständig wegverräumen über Körper betrachten. Also müssen wir wissen, was ein Körper ist. Körper sind einfach nur besondere Ringe, nämlich Ringe, in denen wir, wenn wir das Nullelement rauswerfen und dann die Menge, die übrig bleibt, mit der Multiplikation angucken, auch eine arische Gruppe bekommen. Man könnte also sagen, in Körpern sind die beiden Verknüpfungen quasi gleich stark, mit dem Unterschied, dass man das Nullelement einmal extra betrachten muss. Das hat viele Vorteile. Zum Beispiel hat man dann für alles, was nicht Null ist, ein multiplikatives Inverses. Das heißt, man hat viel mehr Rechenmöglichkeiten. Es ist viel einfacher, Gleichungen zu lösen. Das wird auch noch ein Thema sein in dieser Vorlesung mindestens. Aber wir werden ganz viele Eigenschaften studieren bei Ringen, die langweilig werden, wenn der Ring ein Körper ist. Das heißt, auch hier haben wir wieder 2 Seiten. In Körpern haben wir oft das Gefühl, wir können so rechnen wie in der Schule, alles ist sehr vertraut, aber gleichzeitig sind Körper als Ringe irgendwie langweilig. Und dann sind die oft als Beispiel für interessante Aussagen nicht so informativ. Braucht da noch jemand ein Beispiel? Nochmal für, also es kommen später sowieso noch Beispiele, aber wenn Sie jetzt schon irgendwas brauchen für irgendwelche Eigenschaften oder besondere Elemente, könnten wir das jetzt machen. So viel Zeit muss sein. Genauso wie Zeit für Tee sein muss. Oh, und ich war gerade beim Reden die ganze Zeit nicht im Bild, aber es macht nichts. Denn hallo am Video, Sie wissen ja nicht aussehen. Ist das erstmal okay mit den Ringen? Erinnern Sie sich auch noch so ein bisschen? In der linearen Algebra, bei einer Polynomringe zum Beispiel, die kommen auch wieder. Oh ja, freue ich mich schon drauf. Polynome, Nullstellen. Gut, dann schalte ich mal kurz um, damit ich wieder im Bild bin. So, ja. Wo ein Ring ist, da ist ein Teilring nicht weit, genau wie bei Gruppen und Untergruppen. Haben wir Ringe und Teilringe. Und erstmal, wenn wir so zu Fuß drauf gucken, dann sagen wir halt wieder, naja, es ist halt eine Teilmenge, die mit den Einschränkungen der Verknüpfung selber ein Ring ist. Das heißt, man müsste jetzt wieder die ganzen Ringaxiome nachprüfen. Aber wir sehen schon, man kann sich bei der Gruppenstruktur mit Plus Arbeit sparen, weil man ja das Untergruppenkriterium hat. Das kann man da draufwerfen. Und jetzt hier der Witz, dass man sich bei der Multiplikation auch Arbeit sparen kann. Und so kommt man auf ein Teilringkriterium. Das habe ich hier mal so aufgeschrieben. Und das dürfen Sie einfach benutzen. Ich empfehle das zu benutzen. Wenn da irgendwo eine Menge steht und Sie wollen zeigen, dass das ein Ring ist, dann gucken Sie doch mal, kennen Sie irgendwas Größeres, was ein Ring ist oder vielleicht sogar ein Körper. Und dann werfen Sie das Teilringkriterium da mal beherzt in die Richtung. Was muss man da nachprüfen? Na, der erste Teil ist quasi das Untergruppenkriterium für die Addition. Ich muss also von meiner Teilmenge, die ich da habe, zeigen, dass das Nullelement des Rings da drin liegt.
und dass die Differenz von je zwei Elementen drin liegt. Und die Differenz ist hier ganz suggestiv gemeint. A minus B bedeutet A plus das additive Inverse von B in der Gruppe R mit plus gerechnet. Ja, und dann reicht es interessanterweise, wenn man dann noch die Abgeschlossenheit unter der Multiplikation zeigt. Das reicht, mehr braucht man nicht. Fertig ist der Teilring. Und der Grund ist, dass die Rechenregeln, die man ansonsten noch so braucht, sich aus dem großen Ring vererben. Die gelten dann automatisch auch in jeder Teilring. So. Das war Bemerkung 2.1. Ich schaue mal in meine Notizen, ob ich hier noch irgendwas mehr erzählen wollte. Beispiele, bla bla, da wollten Sie keine Beispiele, deswegen habe ich keine erzählt. Nö, dann. Weitere Bemerkungen habe ich erstmal nicht. Sie sehen doch so zufrieden aus. Okay, ich habe das Gefühl, ich hetze ein bisschen, aber anscheinend geht's. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Oh, ein Beispiel, ein Matrixring. Matrixringe sind großartig. Wenn Sie in Übungsaufgaben gefragt werden nach seltsamen Beispielen, irgendwas Komisches, dann ist mein Tipp immer Faktorinnenkonzept und Matrixring. Da wird man eigentlich immer fündig. Das ist sehr reichhaltig, da ist ein ganzer Zoo von komischen Ringen. Und es gibt noch eine andere Tierart, Ring, Tierart, die wir uns dann auch noch angucken. Aber das sind zwei, die sehr ergiebig sind und wo es sich lohnt zu gucken. In Beispiel 2.2 haben wir 2-Kreuz-2-Matrizen über R, also den Körper der reellen Zahlen. Und wenn ich jetzt schreibe, gewohnte Addition und Multiplikation von Matrizen, können wir uns dann kurz erinnern, was das war. Wie funktioniert denn nochmal Matrix-Addition? Ja.
Man addiert die einzelnen Einträge miteinander.
Genau, das heißt, damit das geht, müssen die Matrizen gleich groß sein und sie müssen über den gleichen, was auch immer, Körperring oder so definiert sein, das ist hier der Fall. Und dann gehe ich Eintrag für Eintrag durch und immer an derselben Stelle addiere ich die Einträge. Okay. Unser Symbol dafür kann jetzt Plus sein. Wenn Sie Kringelplus schreiben, klar ist, was gemeint ist, verstehen wir das auch, aber Sie dürfen auch gerne einfach ein Plus benutzen. Bei der Matrix-Multiplikation bin ich kringelig. Da will ich ein ganz bestimmtes Zeichen sehen. Müssen wir auch nochmal kurz wiederholen, wie das ging, denn da gibt es ja diesen Zusammenhang zu einer Anlassführung von Abbildungen und ich möchte gerne, dass es schön präsent bleibt. So, kann Abweichungen geben, kann sein, dass wir im Buch ab und zu mal so Marken gesetzt haben, aber wenn ich hier eine Tafel Beispiele rechne, werde ich dann immer. Welches Zeichen verwenden? Welches Zeichen kennen Sie dafür?
Ein Sternchen.
Genau, ein Sternchen. Und Matrix-Multiplikation war das, was so Zeilenspalten kombinieren funktioniert. Das heißt, da muss man gucken, dass die Anzahl der Zeilenspalten jeweils kompatibel ist. Bei quadratischen Matrizen haben wir da kein Problem. Da können wir insbesondere in beide Richtungen multiplizieren. Aber Vorsicht, wie war es nochmal bei der Matrix-Multiplikation? Bei der Addition ist da die Reihenfolge richtig. Bei der Matrix-Addition?
Also ich bei Matrizenring um meinen Ring handelt? Nein, das ist eine Gruppe. Also Matrix-Addition bildet eine Gruppe mit Matrizen.
Eine abelsche Gruppe.
Ja, genau. Ja.
Genau, abelsch heißt, dass die Reihenfolge egal ist. Man könnte sich auch zurückziehen darauf, dass man das ja komponentenweise macht und dass man dann im Körper, wo die herkommen, das komparativ gesetzt hat. Nochmal zu Fuß. Genau. Aber bei der Multiplikation, wie ist es da? Richtig. Wenn ich so einen ganz allgemeinen Matrixring habe, so wie hier, mit 2-Kreuz-2-Matrizen über R ohne weitere Einschränkung, dann habe ich da im Allgemeinen nicht das Kommutativ gesetzt. Vorsicht! Aber ich habe ja schon gesagt, Ringe sind seltsam. Es gibt Teilringe, die kommutativ sind. Es gibt auch Teilringe mit einem anderen 1-Element als irgendein anderer Ring darüber, der kommutativ ist und ein 1-Element hat und so weiter. Also, Matrixringe sind interessant. Gut, dieser Ring ist nicht kommutativ. Er hat aber ein 1-Element. Sie kennen das. Oder? Wer erinnert sich? Diagonalmatrizen. Hallo?
Nö.
Alle Diagonalmatrizen?
Die
Einheitsmatrizen. Genau. Das heißt, wenn ich hier bei dieser Größe bin, 2-Kreuz-2, und da einsteigen aus R, dann habe ich hier ein 1-Element. Diese Matrix
ergibt, egal von welcher Seite aus ich sie mit irgendwas multipliziere, immer wieder die Matrix, mit der ich anfange.
Möchte ich da noch mehr zu sagen? Genau, dass es nicht kommutativ ist, da haben hier direkt ganz viele genickt. Nochmal Sicherheitscheck, ob jemand ein Beispiel sehen möchte dafür, dass das nicht kommutativ ist. Da sehe ich jetzt niemanden. Scheint okay zu sein. Haben Sie hoffentlich auch schon 27 Mal gesehen. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen, über neue Sachen zu reden, oder? Oder über Sachen, die Sie schon kennen, also wo Sie die Wörter schon kennen, aber wo Sie vielleicht noch keine formale Definition gesehen haben. Schätze ich mal. Also ich schätze, dass Sie aus der Schule sowas wie Teilen kennen. Teilen, Teiler. Okay, aber wie wurde das da definiert in der Schule? Erinnert sich jemand? Also wurde es definiert? Erste Frage. Und wenn ja, wie? Da wäre ich jetzt mal neugierig, denn vielleicht ist es ja im Prinzip das Gleiche, das ist wie hier.
Man dividiert und dann gibt es keinen Rest.
Man dividiert und dann, wenn es keinen Rest gibt, dann sagt man, das teilt das.
Ja.
Ah, okay. Und wie wird dividieren definiert?
Das wurde nicht definiert.
Ah, okay. Das heißt, man nimmt was Intuitives, sowas wie, also durch irgendwas teilen, also im Sinne von dividieren, und dann entscheidet sich das am Rest, ob einer bleibt oder nicht. Okay. Ja. Was wollten Sie sagen?
Wir haben zuerst Addition und dann auch Multiplikation gelernt, und dazu ist halt die Division das Gegenstück oder die Umkehrung zur Multiplikation.
Ah, wenn man das so sieht, Moment, das möchte ich mal kurz aufgreifen, dann würde man da erst A und B, also sagen wir mal A und B sind ganze Zahlen, ich schätze mal, so lief das, oder? Ganze Zahlen. Dann würde man also zuerst sagen, man rechnet das Produkt aus, A mal B, und inwiefern macht man dann das rückgängig?
Und dann war die Frage, da kommt irgendwas raus.
Da kommt irgendwas raus.
Mit C zum Beispiel.
Ja.
Dann war die Frage, irgendwie, ich habe den C und wenn ich jetzt zum Beispiel durch B teile, also wir haben es so irgendwie rückwärts gedacht, glaube ich.
Genau, das heißt, man guckt quasi, ob man C so als Produkt schreiben kann. Und das passt dann dazu, dass, wenn man das so schreiben kann, dass dann ja beim Teilen kein Rest bleibt. Oder umgekehrt, oder nochmal anders gedacht, wenn da so ein Faktor drin steckt, ob man den dann so, den kann man quasi so wegnehmen und es bleibt immer noch was Ganzzahliges übrig. Das bringt uns später zum Konzept von Kürzen. Denn wir sprechen jetzt über Teilen und Teiler, aber wir sprechen nicht über Division. Warum eigentlich nicht? So, wenn ich jetzt bei Ringen unterwegs bin, also nochmal, zwei Verknüpfungen, Plus und Mal, mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften, einmal eine Gruppenstruktur, einmal das Schwächeres, warum spreche ich dann nicht über Division? Wenn jemand jetzt schon eine Intuition dazu hat, ist es super, dann fällt alles, was später kommt, nämlich auf fruchtbaren Boden.
Weil sie nicht unbedingt ein inverses bezüglich der Multiplikation haben müssen.
Ja, genau so. Ich sage nochmal laut, weil es vielleicht nicht überall angekommen ist. Wir haben diese zwei Verknüpfungen Plus und Mal. Bezüglich Plus haben wir eine Gruppe, das heißt, da finden wir natürlich immer Inverse. Wir finden immer das Negative sozusagen. Insbesondere können wir, wenn wir so eine Summe haben, die können wir dann irgendwie zerlegen, indem wir irgendwas abziehen und so. Ne? Das geht immer. Aber bei Produkten ist es was anderes, denn wir haben bezüglich der Ringmultiplikation keine Gruppenstruktur im Allgemeinen. Das heißt, dass wir auch für die meisten Elemente wahrscheinlich keine multiplikativen Inversen haben. Und das wäre aber ja das, was man machen würde, wenn man sagt, man dividiert, man teilt durch etwas. Das bedeutet ja eigentlich Multiplikation mit den Inversen für die Multiplikation. Und wenn man das aber gar nicht hat, dann kann man auch nicht damit multiplizieren, dementsprechend kann man nicht dividieren. Also danke, das war genau der Gedanke, der dahin führt, warum ich mit solchen Wörtern dann hier nicht arbeite, sondern ich arbeite mit Wörtern wie Teilen und Teiler. Da sehen wir nämlich, das funktioniert immer, also die Idee, dass man von dem Produkt herkommt, so wie Sie es erklärt haben, das können wir immer im Ring definieren, das ist immer sinnvoll. Und wir kommen nicht in dieses Problem rein, dass man irgendwo mal multiplikative Inversen braucht. Interessant wird das dann, wenn wir versuchen, etwas nachzuahmen, was wir aus Gruppen kennen, nämlich kürzen. In Gruppen können wir bezüglich der Verknüpfung, die wir da haben, kürzen. Im Ring ist klar, dass wir das bei der Addition auch können. Aber interessant wird, wie muss so ein Ring denn sein, damit man bei der Multiplikation kürzen kann?
das ist ja irgendwie noch so ein Schritt in die Richtung von durch irgendwas teilen. Ne? Nach dem Motto, wenn wir schon nicht teilen können, vielleicht können wir das. So, und da gehen wir hin. Und ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen, aber ich finde toll, dass wir jetzt schon so viel Motivation auf dem Weg dahin gesehen haben. Also ich bin jedenfalls motiviert.
Weil Sie jetzt gerade von Kürzen in Gruppen gesprochen haben, ich kann mir da gerade gar nicht so genau was vorstellen, was Sie in Kürzen meinen, sondern in einer additiven Gruppe.
Ja, in Lemma 1.1 steht die allgemeine Kürzungsregel. Bei der Addition würde die so aussehen, aus A plus B gleich C plus B folgt A gleich C. Und es geht, weil wir additive Inverse haben und auf beiden Seiten minus B rechnen können. Und wir sehen jetzt, für die Multiplikation funktioniert das erstmal nicht, weil wir keine multiplikativen Inversen haben. Die Frage ist also, funktioniert es vielleicht irgendwie anders im Ring? Und die Antwort kommt irgendwann. Das war jetzt der Teaser. Reden wir also über Teiler. Oh, und dann möchte ich noch was ankündigen, denn es hatten sich Menschen gewünscht, mindestens einmal hatte ich das gelesen, in irgendeiner Evaluation, das muss in der DINA gewesen sein, da wurde sich gewünscht, dass ich manchmal Sachen in Quantoren-Schreibweise hinschreibe, einfach so nach dem Motto, hey, wir sollen das nicht machen, weil wir das nicht richtig machen, aber wir müssen doch irgendwie lernen, wie es geht und so, werde ich jetzt ab und zu machen. Nicht ständig, aber ab und zu werde ich das machen. Und hier zum Beispiel, bei der Definition von Teilern, da können wir das einmal tun. Unsere Voraussetzung ist, dass wir einen kommutativen Ring R haben. Die Verknüpfung heißen, wenn da nichts weiter steht, immer Plus und Mal. Und jetzt habe ich zwei Elemente A und B. Und ich möchte gerne sagen, was es bedeutet, dass A ein Teiler ist von B im Ring R oder auch A teilt B in R. Und dieses in R ist wichtig. Ich muss dazu sagen, wo das Teilen passiert. Und wir können gleich mal gucken, warum das so wichtig ist. Falls Sie das abkürzen wollen und falls das im Textfluss irgendwie sinnvoll ist, dann können Sie da einen senkrechten Strich machen. Also so. A teilt B. Nachteil ist, dass da jetzt nicht dran steht, wo das Teilen stattfindet. Das heißt, da müsste man trotzdem immer noch irgendwie dieses in R ergänzen. Oder man muss einmal dazu schreiben, im nächsten Abschnitt bezieht sich das Teilen immer auf den Ring R. So was ist auch. Und wie ist es jetzt definiert? Naja, wir sagen, dass A ein Teiler von B ist und R genau dann, wenn es ein C gibt, mit der Eigenschaft, dass A mal C gleich B ist. Das heißt, mit etwas anderen Buchstaben, das ist genau das, was wir hier vorhin schon besprochen haben, wenn man das so als Produkt schreiben kann, sodass das Element, sodass das erste da drin steckt, dann ist es ein Teil von dem zweiten. Und übrigens ist dann der andere Beteiligte, das andere beteiligte Ringelement, auch ein Teiler. Wenn ich hier diese Beziehung stehen habe, A mal Element C, dann ist A ein Teiler von C, weil es dieses B gibt. Und B ist aber auch ein Teiler von C, weil es ja dieses A gibt. Okay? Und dann machen wir jetzt einmal ein paar Toren. Die Aussage A teilt B in R ist definiert als gleichwertig zu. Es existiert ein C in R mit der Eigenschaft A und C. So würde es mit Quantoren aussehen.
Fragen? Ja.
Warum ist vor das Äquivalenzzeichen ein Doppelpunkt?
Weil das eine Definition ist und keine Aussage. Ja, das ist eine Definition. Ich definiere diese Aussage als gleichwertig dazu. In dem Moment, wo ich eine Äquivalenz behaupte, mache ich da keinen. Noch andere Fragen dazu? Ich mache das jetzt einfach ab und zu und dann gucke ich mal, ne, was Sie dürfen dann andere Vorschläge machen oder dazu fragen. Und um zu klären nochmal, warum das mit dem in R wichtig ist, dachte ich, machen wir vielleicht ein, zwei, drei Beispiele, bevor wir dann ein Lemma beweisen. Okay, fangen wir mal an mit dem Körper R, in dem wir bestimmt alle rechnen können. Und meine Frage ist, ob bis zwei ein Teiler von, machen wir mal, 8 in R. Er ist ein Körper, aber Körper sind ja auch Ringe, also kann ich diese Frage einfach im Ring R der reellen Zahlen stellen. Und ich frage, ist 2 ein Teiler von 8 da drin? Was denken Sie? Gucken Sie auf die Definition. Genau, da sehe ich jetzt nur Nicken. Wer nickt, kann auch was sagen. Ja?
Ja, da wir eine Zahl erfinden, in der wir keine Namen erzählen, die 2 von 8.
Genau, das war. Ich schalte in den Prüfungsmodus. Das war schon fast gut. Sie haben genau richtig angefangen mit, ja, weil es in den reellen Zahlen so eine Zahl gibt. Aber dann hätten Sie direkt konkret sagen können, ja, es gibt die reelle Zahl 4 und 2 mal 4 ist 8. Das wäre noch sauberer gewesen. Jetzt haben Sie so einmal die allgemeine Aussage und einmal die konkrete ein bisschen vermischt. Was nicht schlimm ist, aber noch besser und kürzer wäre gewesen, direkt zu sagen, ja, denn es gibt eine reelle Zahl, nämlich die 4, die erfüllt 2 mal 4 gleich 8. Also nahe der Definition sein bei solchen Fragen. Das ist mein Tipp für die Prüfung. Das heißt, hier können wir jetzt antworten, ja, denn die Zahl 4 liegt in R und 2 mal 4 gleich 8. Gleiche Frage im Ring Z. Funktioniert das auch im Z? Was sagen Sie?
Ja, weil 4 auch im Z ist.
Genau, ja, weil 4 auch im Z ist. Ich schreibe es genauso hin. Ja, weil 4 auch im Z ist. Ja, genauso. Nächstes Beispiel ist 2 ein Teiler von 5 in, ach nee, wir machen mal Q, weil es lustiger ist. Nehmen wir mal die rationalen Zahlen. Was sagen Sie dazu? Und ja, ich weiß, wir machen jetzt hier so ein bisschen Schulwissen, aber schadet überhaupt nicht. Algebra 1 ist die Vorlesung, die ziemlich viel Beziehung zum Schulstand hat.
1, 2, 3, 4. Ja, 5 Drittel ist
in der
Form Q und
3
mal 5 Drittel ist
5. Okay, schreib das mal drin und dann denke ich drüber nach was Stück. Ja, denn es klang gut. 5 Drittel. Ist im Q, ja, ganze Zahl, nicht 0, ja, das ist eine rationale Zahl. Und 5 Drittel mal 3, das ist auch richtig rum, 3 Teiler von 5, ja, also zu 3 mit irgendwas multiplizieren, das tun wir hier. Rechenregeln für Brüche, da kommt 5 raus. Ja, sieht gut aus. Dankeschön. Gleiche Frage an Z. Mehrere Leute. Da hinten?
Ich würde sagen, nein, weil es keine ganze Zahl gibt, die ich mit 3 multiplizieren kann, sodass 5 rauskommt.
Warum denn nicht?
Na, weil wir haben gerade festgestellt, 5 Drittel ist die Zahl, die ich mit 3 multiplizieren muss, und 5 Drittel ist ja aber keine ganze Zahl.
Das stimmt, aber da hätte ich eine andere. Eine, die irgendwie in der Nähe ist von 5 Drittel. Ich kann aufrunden.
Ja, aber wenn ich einmal 3 rechne, bin ich bei 3, und wenn ich zweimal 3 rechne, bin ich bei 6. Und zwischen 1 und 2 gibt es keine Zahlen mehr, die man kann.
Und da müsste die aber sein. Ja, das ist ein Argument. Da argumentiert man dann aber sehr viel mit diesen Zahlbereichen. Und dann, ne, woher wissen wir das alles? Aber ja, wir sind Ihrer Intuition gefolgt. Und das ist eine total stichhaltige Begründung, wenn wir dieses Wissen über die ganzen Zahlen und die rationalen Zahlen voraussetzen. Hat noch jemand eine andere Begründung? Also wir haben doch jetzt rausgearbeitet, und das ist das Gute an Ihrem Ansatz, wir haben jetzt rausgearbeitet, wenn es eine ganze Zahl gäbe, wie das funktionieren würde, dann wäre das offensichtlich nicht dieses 5 Drittel, denn das ist keine ganze Zahl. Wir hätten also auf einmal 2 Möglichkeiten, 5 als Produkt zu schreiben, irgendwas mal 3. Das geht aus Ihrer Antwort hervor. So, und jetzt habe ich noch mehr Hände gesehen, und ich bin gespannt, ob Sie das noch weiterdenken.
Könnte man auch so argumentieren, dass man annimmt, dass es einen solchen Teiler gibt und dann so argumentiert, dass man versucht, ein inverses Element zu 3.
Moment, ich mache meinen Schnellzettel, ich komme hier. Also angenommen, C aus Z dann, oder wo?
Genau, ist so, dass 3 mal Z gleich 5. Dann wäre dieses C doch eindeutig bestimmt über das Inverse
Von drei. In Z haben wir keine multiplikativen Inversen.
Ja, und weil es dieses nicht gibt, kann auch kein C.
Nee. Ich möchte Ihnen Argument folgen, aber dann müssen wir den Z verlassen. Wir machen jetzt gerade Zahlbereichserweiterungen. Und das kommt übrigens auch in dieser Vorlesung nochmal abstrakt vor. Sehen Sie, wie toll das alles mit dem Schulstab zusammenpasst? Ja?
Ich würde sagen, wir können eben gerade aufbrechen und sagen, wir nehmen jetzt mal an, dass so eine Tasse in Z existiert, sodass Teil mal C gleich 5 ist. Und jetzt wissen wir ja, Z liegt in Q.
Ah.
Und das heißt, wir wissen, dass T dann auch in Q liegt. Und jetzt wissen wir aber, Q ist ein Körper. Und im Körper ist es in Multiplikation insbesondere eine Gruppe.
Und ohne wissen, Null?
Und, ja, ohne Null, die Gruppe, eine Gruppe. Ja. Und dann wissen wir, dass C auch nicht 0 sein kann, weil 0 offensichtlich 0 mal 3 nicht 5 ist.
Um C geht es nicht, es geht um 3. 3 ist nicht 0 und 3 hat einen Inversus.
Ja, genau. Und wir wissen dann, es gibt einen Inversus. Das heißt, das ist eindeutig bestimmt. Und das muss dann C sein. Das heißt, wir wissen, dass C gerade unser Inversus sein muss.
Fast. Aber das ist die Fortsetzung von Ihrer Idee. Und das ist die Fortsetzung von Ihrer Idee. Das heißt, zu dritt haben Sie ein wunderschönes Argument gebastelt, das ich jetzt nochmal für Sie zusammenfasse. Angenommen, wir finden eine ganze Zahl C derart, dass diese Gleichung hier erfüllt ist. Also angenommen, 3 sei doch ein Teil davon 5. Denn Z, wo unsere Intuition ja sofort sagt, nein, sagt wann? Okay, angenommen doch. Dann stimmt diese Gleichung auch im Körper Q der rationalen Zahlen. Da gibt es für die Elemente, die nicht 0 sind, ein multiplikatives Inversus. Also kann man da diese Gleichung nehmen und kann die mit 1 Drittel multiplizieren. Dort existiert ein Drittel. Und wenn ich jetzt diese Gleichung mit 1 Drittel multipliziere, dann steht da das. C gleich 1 Drittel mal 5. Das heißt, es kommt heraus, dass dieses C 5 Drittel sein muss. Ja, aber dann kann es nicht gleichzeitig eine ganze Zahl sein. In Q ist diese Gleichung 3 mal C gleich 5 eindeutig lösbar, weil wir für die Multiplikation eine Gruppe haben, ohne 0. Das heißt, wenn dann eine Zahl rauskommt, die nicht in Z liegt, dann kann es auch keine Zahl geben, die in Z liegt, die das erfüllt, denn die wäre dann Q. Das ist ein abstraktes Argument. Das geht immer, wenn wir unseren Ring in einen Körper einbetten können. Und deswegen ist es so interessant, ob und wann man Ringe in den Körper einbetten kann und quasi so eine Zahlbereichserweiterung machen kann. Und das Thema kommt später in der Vorlesung nochmal ausführlich dran. Und ich freue mich, dass wir jetzt schon gesehen haben, warum das wichtig ist. Und achso, das Ganze war eigentlich nur zur Motivation da, um zu sehen, warum beim Teilen wichtig ist zu sagen, wo man teilt. Und ich hoffe, dass jetzt sehr deutlich geworden ist, dass das wichtig ist. Vielen Dank, da haben Sie extrem toll zusammengearbeitet. Vielen Dank dafür. Nein, denn 5 Drittel liegen nicht in Z. Die erste Vorlesung, da darf ich das, glaube ich, mit Kästchen und Schmierzetteln und so. Ja.
An der Stelle jetzt nochmal ein bisschen spitzfindig sein und die Frage stellen, woher wissen wir denn, dass 5 Drittel nicht in Z liegt? Das ist jetzt ja eigentlich auch nicht so direkt klar.
Ja, das wirft uns zurück auf die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, wo diese Intuition herkommt, 5 Drittel liegt nicht in Z. Aber an der Stelle müssten wir, um das jetzt sauber zu beantworten, ja dahin gehen, was sind eigentlich die ganzen Zahlen? Das kann ich machen, aber es ist eine eigene Vorlesung. Also nicht nur eine, sondern so ein Semester lang. Wir können das gerne, wenn wir es interessant finden, kann ich das gerne mal anbieten. Konstruktion von Zahlbereichen, natürliche Zahlen, ganze Zahlen. Aber das führt dann wirklich deutlich weiter. Man muss dann wirklich einmal gucken, wie entstehen die ganzen Zahlen aus den natürlichen Zahlen und warum liegt zwischen 1 und 2 keine weitere ganze Zahl. Ja, Sie haben recht, dass wir da quasi wieder zur Intuition zurückkehren und gleichzeitig, ich muss gerade mal überlegen, man macht das in der Schule alles. Aus algebraischer Sicht finde ich tatsächlich den Schritt von Z nach Q am interessantesten. Das ist der in dieser Vorlesung dann auch ausführlich vor Ort. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich guck mal, weitere Fragen oder Hinweise sehe ich nicht. Ich habe gerade nicht auf die Tafel umgeschaltet. Also mache ich das jetzt einmal für die Leute am Video, damit ihr auch meine kleinen Schmerzzettel da hinten sehen können. Und wir beweisen Lemma 2.3. In Lemma 2.3 haben wir wieder einen kommutativen Ring. Ja, und wir überlegen uns, dass jedes Element mit 0 multipliziert 0 ergibt. Haben wir in der linearen Algebra schon gemacht, wiederholen wir jetzt nochmal. Insbesondere ist jedes Element ein Teil davon 0. Und jetzt könnte man denken, aus der Intuition raus, jedes Element teilt sich auch selber. In Z oder so stimmt das. Aber damit man die Gleichung hinschreiben kann, um zu zeigen, dass wirklich ein Element sich selber teilt, braucht man sowas wie eine 1.
Und deswegen können wir das allgemein nicht sagen, aber wir können für Ringe, die ein 1-Element haben, sagen, dass da jedes Element sich selber teilt. Und wir werden später, wenn wir über die Ideale sprechen, sehen, wie wichtig das ist, dass im Ring mit 1 jedes Element sich selber teilt. Da werde ich das dann feiern. Okay, da wir noch selbe Zeit haben, können wir jetzt ein kurzes Dilemma beweisen. Schon gesagt. Dann fangen wir jetzt einfach an. Unseren Ring haben wir. Wir haben auch schon so ein Element A. Und jetzt möchte ich zeigen, A mal das Nullelement des Rings ist wieder das Nullelement des Rings. Und aus der Linearen A erinnern wir uns vielleicht noch an diese Tricks, wie man sowas zeigt. Wir haben in Vektorräumen sowas gemacht, Körpern. Und die Idee ist eigentlich immer dieselbe, nämlich dass man künstlich irgendwo was einfügt und dann benutzt, dass irgendwas eindeutig bestimmt ist oder dass man irgendwas ausklammern oder umschreiben kann. So funktioniert das hier auch. Wir sehen nämlich, Null plus Null ist Null in unserem Ring. Wahnsinnig spannend. Jetzt multipliziere ich auf beiden Seiten mit A. A war unser beliebiges Element, das wir uns hergenommen haben. Und das mache ich jetzt von links. Denn die Aussage, die da steht, A mal 0 gleich 0, die ist so, dass das A von links ran multipliziert wird. Und dann sieht das so aus. Die rechte Seite ist langweilig. Die linke Seite ist interessant, weil wir da jetzt noch was ausrechnen können. Intuitiv. Vorsicht, intuitiv. Wir arbeiten in einem Ring. Die Rechenregel, die uns sagt, dass wir das hier ausrechnen können, ist die Rechenregel R4. Das sind die beiden Distributivgesetze. Da nehmen wir das Richtige, das, wo die Summe rechts steht. Jetzt schreibe ich alles nochmal hin, aber ich beginne auf der rechten Seite. Dann steht da A mal 0 gleich A mal 0 plus 0 gleich, jetzt kommt R4, A mal 0 plus A mal 0. Und jetzt spendiere ich mir hier auf der linken Seite noch ein plus 0. Denn wenn ich 0 zu irgendwas dazu addiere, mache ich nichts. Schließlich ist 0 das neutrale Element für die Addition. Und was sehen wir da jetzt? Wir haben eine Summe auf beiden Seiten und auf beiden Seiten kommt A mal 0 R vor und es steht jeweils rechts. Gut, dass wir das vorhin wiederholt haben. Wie sieht die Kürzungsregel für die Addition aus? Naja so, hier steht rechts dasselbe. Die Kürzungsregel in der Gruppe R mit Plus sagt uns, dass wir dieses Ringelement, was da rechts steht, wegkürzen können und übrig bleibt 0 ist A mal 0 R, das was wir zeigen wollten. Darauf jetzt ein Zitat, das ist Lemma 1.1 und ich glaube Teil D, aber ich bin mir nicht mehr sicher. D oder E? Deswegen haben wir das Lemma, damit wir das zitieren können. Lemma 1.1, Teil D.
Das ist die Kürzungsregel. Und das, was ich wegkürze, unterstreiche ich nochmal, das ist nämlich dieses Ding hier. A mal 0 R. Das kürze ich einmal weg und übrig bleibt 0 R gleich A mal 0 R. Wie Sie sehen, könnte man das genauso machen, wenn man A von rechts dran multipliziert, dann ist das andere Distributivgesetz aber die gleiche Idee. Und jetzt habe ich nur unterstrichen, aber falls Sie sich jemals wünschen, dass ich Farbe benutze, dann sagen Sie einfach, ich habe Farbe.
Und das war die Mannzahl 3. Hier haben wir jetzt, noch nicht ganz, aber das war der erste Teil von der Mannzahl 3. Vielleicht mache ich erstmal den Rest und dann sammle ich Fragen ein. Wir haben ja noch die nächste Aussage, nämlich jedes Element von R ist dann ein Teil davon 0R. Auch 0R selber, naja, das folgt aus der ersten Aussage. Denn wenn ich für jedes Element schreiben kann, das Element mal 0 gleich 0, dann ist jedes Element ein Teil davon 0 nach Definition. Und 0 mal 0 ist auch 0. Daraus folgt. Wenn wir hier nur einen Ring haben und es deswegen eigentlich keine Missverständnisse geben kann, ich mache es am Anfang trotzdem und bin ein bisschen pingeliger, damit wir uns daran gewöhnen, dass wir das immer mitschleppen, immer dazu sagen, wo wir teilen. Okay, letzte Aussage. Falls wir ein Einzelelement haben, dann teilen alle Ringelemente sich selbst. Der Ring ist kommutativ nach Voraussetzung, das heißt, wenn wir ein 1-Element haben, dann ist es eindeutig bestimmt und wir nennen es 1R. Also führe ich das jetzt auch so ein. Jetzt sei R ein Ring mit 1 und das 1-Element nenne ich 1R. So wie wir das standardmäßig dann machen. Haben Sie eine Idee? Wie wir jetzt zeigen können, dass jedes Element sich selbst teilt. Also ich will jetzt ja irgendein Ringelement hernehmen, irgend so ein kleines R. Und ich will zeigen, R teilt R. Also muss ich irgendwie auf die Definition von Teilen gucken und schauen, wie ich das zusammenfühle. Haben wir eine Idee? Eins, zwei. Ja, mehrere Leute.
Wir haben ja den Teller definiert, dass es dass es eine Zahl c gibt zu r jetzt, sodass wenn wir r mit c multiplizieren, das...
Was müsste jetzt rauskommen?
Eine Antwort.
Eine Antwort?
Also in unserem Fall jetzt r.
In unserem Fall r, denn wir wollen ja zeigen r teilt r, also suchen wir so ein c mit der Eigenschaft r mal c gleich r.
Ja,
und unsere Intuition sagt uns jetzt,
weil 1R das 1-Element ist, also das ist eine Frage bezüglich der Multiplikation, muss C 1 sein. Weil
das würde ich nicht sagen, wir können nicht aus dieser Gleichung schlussfolgern, dass C das 1-Element ist. So mächtig ist die Multiplikation leider nicht. Denn das wäre sowas wie Kürzen, und das können wir. Erstmal, noch nicht für die Multiplikation. Aber der Punkt ist ja auch nicht, dass wir herausfinden müssen, was C ist. Der Punkt ist doch, gibt es einen Kandidaten für C, der es tut? Gucken wir, ob es die anderen sagen wollten. Dann haben wir das dann gesehen, ja?
Ja, also an sich wissen wir eigentlich aus der Definition von dem Element, also von dem 1-Element, dass wenn man da jetzt das 1-Element einsetzt, dass man dann die Gleichung rauskommt, über welche das 1-Element eigentlich definiert ist. Also muss die dann wahr sein und aus der Definition des Teilers folgt dann, dass sowohl 1 als auch der Teiler von R sind.
Ja. Wenn wir für C hier das 1-Element einsetzen, dann stimmt die Gleichung. Es gibt also ein Ringelement, was es tut. Aber Vorsicht, wir können nicht aus der Gültigkeit dieser Gleichung schließen, dass C das 1-Element sein muss. So, wie gesagt, so mächtig ist die Multiplikation nicht. Wir haben noch nicht genug Informationen. Aber vielen Dank. Kombiniert war das jetzt wieder die richtige Idee. Ich schreibe jetzt mal hier hin, C gleich 1 zu kurz. Weil wir ja nicht voll waren, dass C gleich 1 ist. Für alle C aus R. Nee, ich nehme mal den gleichen Buchstaben drüben. Für alle R aus R. Gilt dann R mal 1 ist Ring gleich R. Insbesondere, ich fand schön, dass Sie gesagt haben, dass man jetzt nicht nur sieht, dass R ein Teiler von R ist, sondern auch das 1 ein Teiler von R ist. Das 1-Element teilt auch alles. Das finde ich schön, das können wir auch mal festhalten. Insbesondere teilt R selbst. Wir sehen auch, das finde ich schön, das können wir uns festhalten. Wir sehen auch, dass die 1 jedes Element sind die was Besonderes, würde ich sagen. Jedes Element des Rings zuteilt und jetzt könnte man auch wieder denken, eins ist das einzige Element, was das kann. Nein, im Allgemeinen nicht. Nein, nein, nein. Und ich empfehle tatsächlich jetzt am Anfang, wenn wir uns so rantasten an Ringe und was sie alles Seltsames können, da empfehle ich eine Mischung aus Intuition, das haben wir heute schon ein paar Mal gesehen, Leute haben intuitiv argumentiert und damit kommt man auch recht weit. So, das auf jeden Fall behalten. Aber würzen mit einer großen Portion Skepsis, nach dem Motto, das stimmt zwar in der Schule, das stimmt hier bestimmt nicht. Oder nicht immer. So, das ist irgendwie die Gratwanderung, die ich vorschlage. Intuition, ja, gucken, was so alles geht und dann, oh oh, Vorsicht, habe ich hier vielleicht zu viele Rechenregeln verwendet, bei denen ich gar nicht weiß, ob die hier stimmt. Haben Sie irgendwelche Fragen zu dem Lehrer? Haben Sie an irgendeiner Stelle gedacht, hey, wieso sind wir da jetzt so pingelig, wieso geht das nicht so einfach? Haben Sie sich da irgendwo gewundert? Okay, Sie sehen immer noch ganz zufrieden aus. Okay, ich habe nicht vor, das zu ändern. Wir schauen weiter. Ich gucke in meine Notizen, ob ich da noch irgendwas ergänzen möchte. Bla bla bla. Ja, jetzt kommen so Warnhinweise. Allerdings glaube ich, dass ich aufgrund Ihrer guten Anmerkungen meine ganzen Warnhinweise schon gesagt habe. Ich guck mal. Genau, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, warum ich nicht über Division rede. Da haben wir geklärt, warum das erstmal noch nicht sinnvoll ist, vielleicht auch gar nicht. Das heißt, diese Warnhinweise kann ich mir sparen. Dann habe ich jetzt eine Frage, die uns zum nächsten Begriff führt. Sie sehen schon, da kommen gleich wieder Matrixringe. Aber erstmal möchte ich bei diesem Thema teilen bleiben. Wir haben jetzt gerade gesehen, wenn es ein Einzelelement gibt, in einem kommunikativen Ring teilt es alles und alle Leute teilen sich selber. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, was Sie glauben, was passiert, wenn zwei Ringelemente sich gegenseitig teilen. Und genau wie ich gerade gesagt habe, gucken Sie mal, was sagt Ihre Intuition und wo muss man dann vielleicht vorsichtig sein? Was denken Sie? Sie können hier jetzt erstmal keine Fehler machen, keine schlimmen, sondern wir lernen die ganze Zeit. Sagen Sie mal, was Ihre Intuition sagt. Zwei Ringelemente, die sich gegenseitig teilen. Skeptisch, weil eins davon 0 sein könnte und dann ist nicht so klar, ob dann jedes Argument immer so funktioniert.
Also bis jetzt nicht. Also zum Beispiel, wenn man die Definition schaut, dann hat man ja,
ja.
A mal C ist gleich B und ja. Wenn wir 1 mal 0 ist gleich 0 schreiben und dann das genau andersrum machen, dann ist ja 0 durch 0 gleich 1.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie das zu dem passt.
Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt diese Eigenschaft hier damit kombinieren, dass wir auch noch das haben?
Also, jetzt auch auf dem, was gerade gesagt wurde, beruht, dass beide entweder gleich sind, aber nicht 0.
Beide gleich, aber nicht 0. Okay, also Sie denken, wenn das beides stimmt, dann folgt daraus A gleich B, aber A und B dürfen beide nicht 0 sein. Stimmt das denn auch, wenn die beiden 0 sind? 0 teilt 0. Also. Ich würde sagen, die müssen dann einfach mal nicht rausnehmen. Stimmt es jetzt, dass die gleich sein müssen? Nein, warum nicht? Kannst du ein Gegenbeispiel für mich?
Wenn ich jetzt meinetwegen in den realen Zahlen arbeite und ich habe dann A ist 2 und B ist 4.
Aber die teilen sich jetzt 2 teilt 4 und 4 teilt 2. Können Sie, also hier das sehe ich, 2 teilt 4, 2 mal 2 ist 4. Wieso ist 4 ein Teil davon 2? In der reellen Zahl?
1,5.
Ah, okay.
Das heißt, wenn der Ring für die Multiplikation zu mächtig ist, dann bedeutet dieses sich gegenseitig teilen irgendwie gar nichts, weil es sowieso fast immer funktioniert. Aha, okay, guter erster Punkt. Hat jemand noch einen Punkt? Also, nicht so was Mächtiges vielleicht? Es teilt sich nicht sowieso alles gegenseitig? Stimmt es dann? Also, wenn wir jetzt nicht einen Körper haben oder so, stimmt es dann, dass aus gegenseitig Teilen vollständig gleich sind?
Also in den ganzen Zahlen könnte man ja einfach das additive Inverse einer beliebigen Zahl nehmen. Dann hätte man eine Zahl.
Ja, man kann einen Vorschlag für zwei Zahlen.
Ja, 2 und minus 2.
2 und minus 2. Teilen sich gegenseitig?
In den ganzen Zahlen, ja.
2 teilt das, weil man 2 mal minus 1 schreiben kann. Mhm. Und umgekehrt auch das teilt das, weil man minus 2 mal minus 1 schreiben kann. Ah, die teilen sich gegenseitig und sind nicht gleich. Und auch nicht 0 oder so. Ah. Okay, erste Beobachtung, und das ist jetzt, also da setzen wir ein Lesezeichen für eine der nächsten Definitionen. Und was wir auch sehen, oder gesehen haben, ganz am Anfang, irgendwie machen wir uns Sorgen, wenn die Null da rumläuft. Okay, gucken wir in einen Matrixring und ich sammle das Lesezeichen gleich auf. Der Matrixring, in den ich jetzt gucken möchte, ist einer, der aus Diagonalmatrizen besteht. Auf der Diagonale dürfen beliebige ganze Zahlen stehen, drumherum Nullen. Und das ist ein Ring, das kann man sehen, indem man das Teilringkriterium anwendet auf irgendeinen anderen schönen Ring von zwei Kreuz-Kreis-Matrizen. Da kennen wir genug. Der Unterschied ist vielleicht zu allgemeinen Matrixringen, dass wir hier einen Teilring haben, der kommutativ ist. Wenn ich zwei solche Diagonalmatrizen multipliziere, ist die Reihenfolge egal. Hier kommt also ein kommutativer Ring raus. Ich habe ein schönes Einselement, nämlich die Einheitsmatrix. Dieser Ring sieht eigentlich ganz zutraulich aus. Aber hier passiert was Komisches. Denn in diesem Ring gibt es Elemente, die nicht die Nullmatrix sind, aber wenn ich sie multipliziere, kommt die Nullmatrix raus. Das ist sehr interessant. Man könnte auch sagen, unangenehm. Sehen Sie solche Matrizen? Wer sieht solche Matrizen? Links, da. Ja.
Also, ich zeige mal die Vorlesen, dann erste Zeile 1, 0 und zweite.
Nochmal, war was das? 1, 0? 1, 0
und die zweite ist 0, 0.
Achso, ja.
Wenn ich das mit einer Matrix-Multiplikation verknüpfe, mit einer Matrix, die Einträge 0, 0 und 0, 1 hat, dann kommt die 0 nach.
Augenblick. Wenn es aus. Das ist Ihr Vorschlag?
Ja.
Okay, Moment, wir halten kurz inne. Beide Matrizen liegen in dem Ring. Beide Matrizen sind nicht die Nullmatrix, aber das Nullelement in diesem Ring ist die Nullmatrix. Wenn da jetzt also als Produkt die Nullmatrix rauskommt, dann haben wir zwei Nicht-Null-Elemente, deren Produkt Null ergibt, und das ist seltsam. Rechnen wir das kurz aus. 1, 0 kombiniert mit 0, 0 ergibt tatsächlich 0. 1, 0 kombiniert mit 0, 1 ergibt auch 0. 0, 0 kombiniert mit 0, 0 ergibt 0. Und 0, 0 kombiniert mit 0, 1 ergibt 0. Ja, sehr gutes Beispiel, danke schön. Und auch sehr schön einfach und minimalistisch. Schade. Das heißt, eine unserer fundamentalen Rechenregeln, das haben wir für Körper ständig benutzt, in der linearen Algebra, die Nullteilfreiheit. Und wir wissen, dass es in vielen Ringen, so Z oder so, halt auch funktioniert. Aber offensichtlich nicht in allen Ringen. Und das bedeutet, dass wenn wir gewisse Rechnungen machen, bei denen es auf einmal auf sowas ankommt, wie irgendwas, irgendein Produkt ist Null, also ist einer der Faktoren Null, dann sollten wir tunlichst einmal schauen, was ist denn das für ein Ring und gilt diese Rechenregel da überhaupt? Das führt mich zu den nächsten Definitionen. Ein Element eines Rings heißt Nullteiler in diesem Ring, das ist wieder wichtig, dass wir uns darauf beziehen, genau dann, wenn das Element selber nicht Null ist, und wenn es möglich ist, es mit einem Ringelement zu multiplizieren, was auch nicht null ist, aber so, dass das Produkt null ist. Also genau das, was wir hier mit diesen Matrizen gesehen haben. Und ich würde das nicht definieren, wenn das nicht in Ringen gut und gerne und oft vorkommen würde. Und was für Konsequenzen das hat, sehen wir dann später noch. Es gibt aber auch Ringe, in denen das nicht passiert. Und denen wollen wir jetzt einen besonderen Namen geben. Wir nennen nämlich jetzt Ringe, die kommutativ sind und ein Einselement haben und in denen es keine Nullteiler gibt, die nennen wir Integritätsbereich.
Integritätsring ist ein anderes Wort, das Sie dafür vielleicht finden. Und Vorsicht, zu dieser Definition gehören drei Bestandteile. Kommutativ, mit 1 und 0,3. Hallo. Alle drei Bestandteile brauchen wir. Und zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört mir, komische Beispiele für komische Ringe auszudenken, und ich werde Sie damit nerven. Üben Sie also, sich komische Beispiele für komische Ringe auszudenken. Kommutativ ohne Einzelelement, kommutativ und nullteilerfrei, kommutativ und nicht nullteilerfrei, nullteilerfrei mit Einzelelement, nullteilerfrei ohne Einzelelement. Würfeln Sie und basteln Sie sich lustige Kombinationen und gucken Sie, ob Sie für möglichst viele verrückte Kombinationen Ringe finden, die ein Beispiel dafür sind. So, was für Beispiele kennen wir schon? Ich behaupte, dass wir begründen können, dass Z mit Plus und Mal ein Integritätsbereich ist. Können wir das kurz zusammen begründen? Ja? Los geht's?
Meine Idee wäre jetzt zu sagen, wir nehmen an, dass es kein Integritätsbereich ist. Das heißt, wir finden einen Nullteil.
Moment, kommutativ und Einzelelement, stimmt das?
Also ja, kommutativ stimmt, weil wir wissen, dass sie die ganze Zeit kommutativ sind. Einzelelement wissen wir, weil wir die Eins drin haben.
Okay, das heißt, wenn es schief geht, dann geht es bei der Nullteilerfreiheit schief. Gut, müssen wir vorher einmal festhalten. So, und was war Ihre Idee?
Wir nehmen an, dass es einen Nullteiler gibt. Jetzt wissen wir aber, dass die ganzen Zahlen in den, wieder in den rationalen Zahlen enthalten sind.
Wir müssen wieder Zahlenbereichserweiterung. Genau. Und was können wir in den Körper Q machen als Argument?
Wir wissen ja bereits, dass Q nullteilerfrei ist.
Aha. Das heißt, es rettet uns wieder, dass der Ring, den wir angucken, in einem Körper liegt. Im Körper sind nullteilerfrei. Bitte, das super, vielen Dank, das ist schön für uns. Und bitte merken, denn in den Übungsserien werde ich Sie natürlich solche Sachen fragen. Und Sie können sich ganz oft ganz viel Arbeit sparen, indem Sie gucken, kenne ich irgendwas Großes, wo das drin liegt? Teilenkriterium, sowas wie nullteilerfrei überträgt sich. Und dann müssen Sie nicht nochmal alles zu. Okay. Körper sind Integritätsbereiche. Teilringe von Körpern sind deswegen oft, nicht immer, Integritätsbereiche. Und ich sage oft, nicht immer, und hier ist ein Beispiel. Wieso mache ich das? Wieso machen Sie das nicht? Besser fortgeschrittene. Ein Teilring, wir können gerne bei Z bleiben. Denn Teilringe von Integritätsbereichen müssen nicht unbedingt selber Integritätsbereiche sein. Ich habe ja schon gesagt, Ringe sind seltsam. Fällt Ihnen ein Teilring von Z ein, der kein Integritätsbereich ist? Sie können ja mal überlegen, welche Eigenschaften sich vererben müssen und wo es schiefgehen kann. Ja.
Ja, zweimal Z, weil es die Eins nicht enthält.
Ah, und finden wir vielleicht ein anderes Einzelelement, was es tut? Nö. Nö. Müsste man jetzt noch begründen. Aber Sie haben völlig recht, und genau das ist der Trick. Die Nullteilerfreiheit vererbt sich auf Teilmengen. Das Kommutativgesetz auch. Das heißt, wenn es schief geht, dann geht es beim Einzelnen schief. Das heißt, wenn ich Sie nach solchen komischen Beispielen frage, dann gucken Sie, ob Sie einen Teilring finden, in dem das Einzelne nicht liegt. Und auch kein anderes. Deswegen habe ich gefragt, gibt es ein anderes? Ja, super. Sehr schöne Beispiele. Ich freue mich. Und wir kommen zu den nächsten Begriffen. Jetzt greife ich das Lesezeichen von vorhin wieder auf. Das Lesezeichen kam daher, dass ich Sie gefragt habe, was daraus folgt, wenn zwei Ringelemente sich gegenseitig teilen. Und wir haben gesehen, 0 ist irgendwie seltsam, um 0 haben wir uns jetzt gekümmert. 0 teilerfrei ist was Besonderes, und wenn wir die haben, dann sind viele Rechnungen einfacher. Wir haben aber auch gesehen, dass noch andere Dinge passieren können. Zum Beispiel können wir in Z Zahlen nehmen, die additiv zueinander invers sind. Und dann kriegen wir Elemente, die nicht gleich sind, sich aber gegenseitig teilen. Und weil das ein so interessantes Konzept ist und weil das in so vielen Ringen passiert, dass wir da solche Phänomene sehen, geben wir dem einen Namen. Wir beginnen mit dem Begriff der Einheit. All das, was ich jetzt definiere, ist für kommutative Ringe mit 1 definiert. Der Ring muss jetzt kein Integritätsbereich sein. Es darf Nullteiler geben. Trotzdem sind die Sachen definiert, über die wir jetzt sprechen. Die erste Definition ist die einer Einheit. Vorsicht! Manche Menschen verwechseln Einheit mit Einzelelement. Ganz beliebt der Fehler, auch in der mündlichen Prüfung, bitte nicht machen. Einzelelement ist das Einzelelement, so wie 1 in Z. Einheiten sind die Teiler vom Einzelelement. In Z zum Beispiel 1 und?
Minus
1. Minus 1. Genau. Und wenn man Rechenregeln aus der Schule benutzt, kann man sich überlegen, dass 1 und minus 1 die einzigen Teiler vom Einzelelement in Z sind. Wohlgemerkt in Z. Also sind das da auch die einzelnen Einheiten. Schön. Einheiten sind interessant, werden wir noch ganz viel mitarbeiten. Und es gibt Übungsaufgaben dazu. Und jetzt kommt der Begriff, auf den ich mit dem gemeinsamen sich gegenseitig teilen hinaus wollte. Wir nennen nämlich Reelemente assoziiert genau dann, wenn man das eine aus dem anderen bekommt durch Multiplikation mit einer Einheit. Und das ist das, was hier passiert. Wir kommen von der 2 zur minus 2, indem wir mit der Einheit minus 1 multiplizieren. Und wieder zurück. Ergibt es Sinn? Okay, ist einigermaßen. Hier kommt ein Lemma. Das wird das, ich würde sagen, das machen wir noch und dann machen wir ganz entspannt Feierabend für heute, denn es ist schon spät und ich will ja auch noch Zeit für Fragen und sowas haben. Und bin sowieso begeistert, dass Sie so spät hier alle noch so aktiv sind. Vielen Dank dafür. Haben Sie eine Frage, bevor wir das Lemma machen?
Ja, können Sie ein Beispiel für assoziierte Zahlen?
Ja, 2 und minus 2.
Ja.
2 und minus 2 sind in Ring Z assoziiert, denn ich kann von 2 zu minus 2 kommen, indem ich mit minus 1 multipliziere und minus 1 ist eine Einheit. Und dass minus 1 eine Einheit ist, sehe ich daran, dass minus 1 ein Teiler von 1 ist. Und das sehe ich, indem ich mir klar mache, dass minus 1 mal minus 1 1 ist. Ja? Das waren jetzt alle Argumente nacheinander. Okay? Noch mehr, bevor wir das Lemma machen? Okay, hier ist das Lemma. Wir haben jetzt einen Integritätsbereich und ich werde gleich mehrmals sehr doll feiern, dass wir hier die Nullteilerfreiheit haben und sie auch ganz deutlich sichtbar benutzen. Wir zeigen in Aussage A, dass assoziiert sein tatsächlich quasi von dieser Idee herkommt, die wir besprochen haben. Assoziiert zu sein ist nämlich gleichwertig dazu, sich gegenseitig zu teilen. Und Sie können ja mal überlegen, ob, wenn man das ein bisschen abschwächt, und der Ring nicht ganz so mächtig ist, ob dann vielleicht eine der beiden Implikationen immer noch richtig ist. Das ist aber jetzt eine Aufgabe, die ich Ihnen mitgeben möchte. Wir zeigen die Gleichwertigkeit unter der Voraussetzung, dass wir einen Integritätsbereich haben. Und dann zeigen wir in B die von mir bereits angekündigte Kürzungsregel für Ringe, die man aber halt nicht allgemein hat, nicht in irgendwelchen Ringen. Ringe sind seltsam, sondern die haben wir hier erstmal nur für Integritätsbereiche. Wir brauchen also, dass der Ring ein bisschen Struktur hat und ein bisschen was kann, damit wir bezüglich der Multiplikation kürzen können. Und ich spreche auch ausdrücklich immer nur von Kürzen bei dieser Rechenoperation. Ich spreche nicht von Teilen, ich spreche nicht von Divisionen. Aus den Gründen, die wir vorhin erarbeitet haben, zusammen. Und ich bitte Sie da selber auch mit Ihrer Sprache sehr, sehr vorsichtig zu sein. Okay, ich habe hoffentlich ausreichend begründet, warum. Dann würde ich jetzt bisschen Platz schaffen auf der Tafel und dann gucke ich Sie nochmal an, ob Sie eine Frage haben und dann beweisen wir das Lemma und schauen mal, was es da dann vielleicht noch für Gesprächsbedarf gibt. Wir sind übrigens jetzt super in der Zeit. Also schneller als so müssen wir nicht werden. Wenn das so das Tempo ist und Sie weiter so mit mir reden und wir so durch den Stoff kommen, ist es super. Dann müssen wir uns nicht hetzen, wir müssen nicht schneller werden, sondern das ist heute genau richtig, was wir hier vorlegen. Ich lese die Zeichnung, die da steht und gucke einmal, ob ich auf die Tafel umgestellt habe. Ja, habe ich. Beweis der Zeichnung. In A haben wir zwei Richtungen. Die ganzen Leute sind schon da, genau. Der Ring heißt R, die Leute heißen A und B. Und ich möchte gerne damit beginnen, dass A und B sich gegenseitig teilen. Zuerst seien A und B so, dass sie sich gegenseitig teilen. Ich kürze es mal ab, gegenseitig teilen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir das in der Lina gemacht haben. In manchen Vorlesungen geht es irgendwann los, dass ich so Standardabkürzungen habe und dass wir dann im Student IP sammeln, damit man im Zweifel gucken kann, wie kürzen wir alles ab. Wenn das gewünscht wird, können wir das machen. dann sage ich einfach Bescheid und dann fangen wir mit so eine Liste an, können dann ergänzen. Also hier sowas wie gegenseitig, das kürze ich irgendwie ab, aber ich kürze es meistens ab, weil das Wort so lang ist. Und es gibt später auch noch so andere Wörter, sowas wie irreduzibel oder Hauptidealrecht oder Identitätsbereich, das kürze ich mal alles wieder ab. Wenn wir das voraussetzen, dann sind wir quasi links in der Formulierung des Satzes in A. Und das heißt, wir wollen das zeigen, was rechts vom Komma steht, nämlich dass A und B assoziiert sind. Wir suchen jetzt also nach einer Einheit, der A, dass wenn wir A damit multiplizieren, dass wir dann auf B kommen. Oder umgekehrt, das ist egal. Wie wir sehen werden, das wird auch eine Übungsaufgabe sein, glaube ich. Wie wir sehen werden, verhält assoziiert sein, sie symmetrisch. Okay, dass sich gegenseitig teilen, kann ich jetzt erstmal hinschreiben, indem ich die Definition von Teilen verwende. Seien C und D aus R so. Das gilt. Naja, A teilt B bedeutet, ich finde so C, sodass A mal C gleich B ist. Das schreibe ich hin. A mal C gleich B. Und umgekehrt, B teilt A heißt, ich finde so D, der hat das B mal D gleich A ist. Das schreibe ich auch. Soweit erstmal einverstanden? Das ist das Teilen, das habe ich jetzt ausgeführt. Und jetzt sehen wir schon, da kann man dann was ansetzen. Ich könnte zum Beispiel diese Seitengleichung nehmen und könnte anstelle von B einsetzen A mal C. Und dann habe ich da so eine Gleichung, wo auf beiden Seiten A vorkommt. Dann schreibe ich das jetzt einmal hin. Will ich das so rummachen? Ja, ist eigentlich egal. Ne? Hier kann ich für A das einsetzen oder hier kann ich für B das einsetzen. Ich habe, glaube ich, gerade keine Präferenz. Ich fange mal hier mit dem B an. B gleich A mal C gleich, jetzt setze ich für A ein, B mal D, B mal D mal C. Klammern muss ich nicht setzen, denn wir sind in einem Ring und haben das Assoziativgesetz für die Multiplikation. Und ich bin faul und setze keine Klammern, wenn ich nicht muss. Jetzt forme ich nicht weiter um, sondern stattdessen überlege ich mir, wie ich sozusagen alles auf eine Seite bekomme und auf der anderen Seite steht 0. Das kriege ich hin, indem ich mir überlege, B ist ein Ringelement, ich habe für die Addition Inverse, ich kann also minus B rechnen auf beiden Seiten und dann steht da 0 gleich bla minus B. Okay? Machen wir das. Also, 0 des Ringes gleich B mal D mal C, ich mache es mal ausführlich, plus minus B. Ich habe also auf beiden Seiten mit dem additiven Inversen von B, also habe das dazu addiert, sprich ich habe minus B gerechnet, dann steht links 0 und rechts steht das. Jetzt würde ich das gerne irgendwie zusammenfassen. Ich habe da jetzt zweimal das B rumlaufen quasi. Wie kann ich das machen? Genau, mit Ringeigenschaft R4, das ist Positivgesetz. Dann steht da B mal, hier verwende ich, dass ich minus B schreiben kann als minus 1 des Rings mal B, denn wir haben einen Aktivitätsbereich, das heißt, wir haben ein 1-Element, also kann ich das hier benutzen. Das versteckt ganz viel Zeug drin, meine Zeit. Also ich B mal, Klammer, B mal C, minus 1 des Rings. Ich schreibe mal darunter, Hint für Integritätsbereich, denn ich benutze jetzt, dass ich ein 1-Element. Das sieht sehr vertraut aus, aber ich habe ein bisschen Angst, denn das ist ein Produkt, wo 0 rauskommt. Und gerade habe ich gepredigt, dass daraus nicht immer folgt, dass eins von den Elementen 0 ist. Aber hier schon, denn wir haben einen Integritätsbereich. Das heißt, jetzt ist B 0 oder diese Klammer hier ist 0. Argumentieren wir gleich nochmal so ähnlich für die Kürzungsregel. Aber jetzt möchte ich die Rechnung da einmal wirklich so ausführen. Da ein Integritätsbereich ist, folgt der erste Faktor hier ist 0, dieses B. Und dann folgt aus dem sich gegenseitig teilen, dass A dann auch 0 sein muss. Insbesondere sind sie dann assoziiert, denn sie sind also immer gleich. Und in dem anderen Fall gucken wir nochmal, was los ist. Also B gleich 0. und daraus folgt ein Vektor. Oder zweiter Fall, d mal c minus das 1-Element ist 0. Das forme ich jetzt direkt um, wenn ich das dann schreibe, und mache daraus d mal c gleich 1. Was können wir über diese Gleichung sagen? Was stecken da für Informationen drin? D mal c gleich 1 ist 6. Ja?
Naja, da steckt drin, dass für jeden Element existiert, wenn ich das sehe, dass d mal c gleich 1 ist, also ist d ein Teiler von 1.
Und wie nennen wir die Teiler von 1 Element?
Ein Einheit.
Ah, klar, das heißt, d ist eine Einheit, mit dem gleichen Argument ist c auch eine Einheit. Und das heißt, aus diesen Gleichungen da oben folgt dann, dass a und b assoziiert sind. Ja. Okay, dann mache ich hier mal. Im ersten Fall sind wir fertig, dann sind a und b gleich. Mit Assos. Assos, Punkt. So. Das war die eine Richtung. Und das war auch die schwierigere, beziehungsweise die, wo man mehr schreiben muss. Die andere kriegen wir durch Hingucken. Sei umgekehrt. Das heißt, ich komme von A zu B durch Multiplikation mit einer Einheit und umgekehrt. Ja, aber dann teilen sie sich gegenseitig. Gucken wir nochmal hin. A mal eine Einheit gleich B heißt A teilt B. Steht da. Einfach auf Definition. Und umgekehrt, wenn ich eine Einheit habe, F, und B mal F ist A, dann steht da auch B teilt A. Das heißt, die Gleichung, die erfüllt sein muss, damit wir sehen, dass A und B assoziiert sind, liefert sofort die Teilbarkeit in die eine bzw. die andere Richtung. Das war A. Und jetzt haben wir noch B zu tun. Lang B ist. Achso, ja, B ist so kurz, das machen wir jetzt noch. Ich sehe keinen Protest, niemand läuft weg. Okay, noch 2 Minuten konzentrieren. Und die Rechnung dafür haben wir gerade schon gesehen, deswegen kann ich die auch ein bisschen abkürzen. Und ich beweise das Allgemeinere. Ich beweise, dass A mal C, also ich beweise, dass wenn A mal C assoziiert zu B mal C ist, dass dann auch A assoziiert zu B ist. Das heißt, ich mache das sofort mit so einer Einheit und die Gleichheit ist dann ein Spezialfall davon. Bei B aus A eine Einheit, so dass, wie möchte ich das haben, A mal C mal E gleich B mal C ist. Assoziiert sein heißt, ich komme von der 1 auf einer Seite mit Multiplikation mit einer Einheit, die heißt hier E. Und jetzt kann ich eine Rechnung machen, die aussieht wie die Rechnung oben. Da haben wir auch so einmal das gleiche Ringelement auf beiden Seiten stehen und dann haben wir durch Verwendung des additiven Inversen alles auf eine Seite gebracht, hat auf der anderen Seite 0 stehen, sowas kann ich hier auch machen. Dann folgt also mit unserem Substitutivgesetz, mit dem passenden, ich schreibe das hier oben, weil es die gleiche Art der Umformung ist. Null gleich, ich bringe dieses B mal C auf die andere Seite und ich klammer auch direkt C aus, dann steht da A mal E minus B in Klammern mal C. So,
So, mal gucken, ob das alles stimmt. A mal E mal C. Hier steht A mal C mal E. Das wäre normalerweise ein Problem, aber unser Ring ist kommutativ. Deswegen darf ich da beide Produktsachen vertauschen. Dann habe ich minus B mal C. Das B mal C kommt von der anderen Seite rüber. Also passt das. Und ich schreibe noch dazu, weil R kommutativ ist. Ansonsten wäre es mit dem Ausklammern komplizierter geworden. Da hätte ich mir irgendwas überlegen müssen, wie ich das umformen kann. Und jetzt kommt das gleiche Argument wie oben. Der Ring ist nullteilerfrei. Hier steht ein Produkt, was 0 ergibt. Nach Voraussetzung, die da in B steht, ist C nicht 0. Das heißt, in diesem Produkt muss dann der andere Faktor 0 sein. Das heißt, A mal E ist B. E war eine Einheit, also sind A und B assoziiert und wir sind fertig. Das ist also im Prinzip die gleiche Argumentation wie für Teil A. Werden die gleichen Ringeigenschaften verwendet. Nur, dass da jetzt eben diese Einheiten rumsprangen, damit wir eine allgemeinere Aussage bekommen. Also eine sehr allgemeine Kürzungsregel, nicht nur für Gleichheit, sondern auch für Assoziiertheit. Und die werden wir ständig benutzen, die ganze Zeit, wenn wir können. Dann auch noch auf dem Video sind und auf der Audioaufnahme. Hier läuft noch alles. Wie sieht's aus? Zu den Lämmern noch Fragen? Können Sie folgen, wenn ich hier so einigermaßen zügig rechne und dann immer so dazu sage, welche Ringrechenregeln wir da jetzt verwenden? Destruktivgesetz, Assoziativgesetz, bla bla bla. Ich kann das ein bisschen langsamer machen jetzt am Anfang. Ich kann auch noch ein bisschen mehr dran schreiben, eine Begründung, wenn Sie das wollen. Okay, sagen Sie in der nächsten Vorlesung dann Bescheid. Ne, wenn ich wieder anfange, dann bitte ein bisschen langsamer, bitte ein bisschen mehr Begründung dran schreiben, also nicht bremsen. Machen Sie das bitte, dann mache ich das ein bisschen langsamer. So, da habe ich jetzt ein bisschen Mimik gesehen. Wie ist sonst so? Fragen, Beschwerden, Wünsche? Ja.
Was heißt das S vom Urpunkt?
Sehr oben. Kommt in die Liste von Abkürzungen. Ich fange diese Woche noch an, das bitte als diese Liste zu erstellen. Hüfü ist eine meiner Lieblingsabkürzungen. Brauche ich in der Vorlesung nicht so oft, aber mag ich. Ja?
Welche Lämmerknöpfe können wir verändern? Auch die aus dem Lineal-Einfach oder nur die
Sitzkörper? Das hier aus der Vorlesung, wenn Sie das aus der Lineal-Algebra verwenden, so als Hintergrundinfo, dann ist es okay, es sei denn, es beantwortet sofort die Fragen. Also wenn zum Beispiel in der Übungsaufgabe irgendwas vorkommt, wo Sie selber was zeigen sollen und Sie dann sagen, genau das ist ein Lämmer aus der Lineal, das möchte ich dann nicht. Aber dann haben Sie natürlich eine Idee von Beweis. Ja, ergibt es Sinn? Im Zweifel fragen, ne? Also im Zweifel einmal nachfragen, hier, der in der Wiener steht was mir hilft, darf ich das verwenden, wenn Sie sich nicht sicher sind. Gut, dann mache ich jetzt die Aufnahmen alle aus und bleibe auch noch ein bisschen hier, damit wir gucken können, was es vielleicht noch so für Fragen gibt, noch zur Orga bei den Übungen oder irgendwas anderes. Danke, toll, dass so viele da waren und dass Sie hier abends so durchgehalten haben. Ich bin einfach nur froh, dass wir Strom haben. Und ab der nächsten Woche dann hoffentlich ganz normal im großen Raum. Danke, bis dann.